Das ist gut. Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Intro dieser Sendung haben wir den Song Kiev Calling von der ukrainischen Band Beton eingespielt. Er wurde am 18. März von Bogdan Rinko, Alek Hula und Andrei Solob in Lviv aufgenommen. Es ist die Coverversion von London Calling der Band The Clash. Songwriter Joe Strummer schrieb ihn 1979 unter dem Eindruck des Atomunfalls im AKW Three Mile Island. Strummer entwirft ein Endzeit-Szenario aus Krieg, Hungersnot, Klimakollaps, Flut und Nuklearunfall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Wir fragen im TDcast ja immer wieder, was Design tun kann, was Kultur tun kann. Und in diesem Fall ist es ja ganz eindeutig. The Clash hat letzte Woche nicht gezögert, die Coverversion zu autorisieren und der ukrainischen Punkband Beton frei zur Verfügung zu stellen. Kiev Calling wurde am 17. und 18. März in einem Studio in Lviv in der Westukraine aufgenommen, den Tagen, an denen das russische Militär erste Raketen auf die Stadt abfeuerte. Die Band Beton richtet mit ihrem neuen Text Kiev Calling einen verzweifelten Hilferuf an die Welt. Heute reden wir über Kultur, über Menschen in der Kultur, Kultur, die der russische Präsident Putin mit aller Gewalt vernichten möchte, in der Ukraine aber auch, und das wird immer deutlicher, in seinem eigenen Land. Wer könnte zu diesem schwierigen, traurigen Thema besser Auskunft erteilen als der Filmemacher Anatoly Skatschkov? Anatoly ist 1968 im ukrainischen Tschernowitz in eine jüdische Familie geboren. Er ist dann in Russland aufgewachsen, hat dort Psychiatrie studiert und lebt seit vielen Jahren als Filmemacher in Frankfurt am Main. Direkt nach der Rückkehr von Dreharbeiten in Israel sprach mein Kollege Georg Christoph Bertsch mit ihm.
Ja, heute sind wir mit Anatoly Skatschkov verbunden in Frankfurt und trotzdem remote wegen eines Corona-Falls in der Familie. Ich freue mich aber sehr, dass das geklappt hat und dass du nach deinen Dreharbeiten direkt sozusagen in das Gespräch reinkommen willst. Wie geht's dir denn überhaupt?
Ah ja, entsprechend ist leider die Situation in Ukraine, die ganze diese Kriegssituation, zieht ganz stark runter, aber ja gut. Wir sind glücklich, wir haben eine ganz komplizierte Dreharbeiten beendet, das auch wegen Corona nach Land verzogen wurde, aber jetzt sind wir fertig und ich bin natürlich ganz froh, dass wir haben das geschafft.
Du bist ja Filmemacher, du hast einen ganz scharfen Blick. Also wenn du jetzt nach Russland schaust, was siehst du da?
Ich sehe eigentlich ganz große Land, der total in depressive Verdrängungsabwehr versunken ist und ich sehe leider die ganz wenige Leute, die versuchen, etwas zu unternehmen oder wegzurennen und die meisten, auch leider unter meine Freunde, die in totalem Verdrängung von Situationen sind und leugnen eigentlich sich selbst an und damit unterstützen auch dieser schreckliche Krieg in Ukraine, also in Ukraine, diese Invasion von Russland in Ukraine.
Wir sehen vom DDcast aus das ja nicht als einen Krieg der Russen gegen die Ukrainer, sondern als einen Krieg des Regimes, des Kreml-Regimes gegen ein wehrloses Nachbarland. Du bist ja in der Ukraine geboren.
Ja.
Und hast aber einen russischen Pass und lebst schon sehr lange in Deutschland. Und wie siehst du das denn mit diesen drei Identitäten? Oder ist das überhaupt eine Identität für dich? Also was sind für dich Identitäten und wie siehst du das mit diesen drei Sichtweisen?
Ja, also ich hab mich nie mit einem Land identifiziert. Mit Städte und Leute, wo ich geboren wurde oder wo ich ganz lange gelebt habe. Also das ist Tschernowitz in Ukraine und Tomsk in Sibirien in Russland. Beide Städte, also Tschernowitz auf jeden Fall hat ganz komplizierte politische Geschichte. Es war bis 1918 östlichste Stadt von Österreich. Danach war Rumänien, danach sehr kurz Russland, dann Zweiter Weltkrieg, danach wurde es erst Sowjetunion und jetzt Ukraine. Und Tomsk in Sibirien, das ist unter anderem bekannt für seine Universitätendichte, also so eine Art russische Heidelberg oder Tübingen. Und andererseits, das ist auch bekannt in russischer politischer und historischer Geschichte als Zentrum für Bewegung für Unabhängigkeit von Sibirien, von Russland. Und sogar in sowjetischen Zeiten aus irgendwelchen Gründen, die haben das nicht geschafft, in sowjetischen Zeiten im Universitätenpark wurde ganze Zeit geblieben ein Denkmal an dem Hauptideologe Potanin, der war sozusagen Hauptideologe von diesem Trennung Sibirien von Russland.
Das ist auch sehr spannend, noch ein Punkt, der mir noch gar nicht bewusst war. Du hast aber auch lange in Polen gelebt. Du hast eben gesagt, du identifizierst dich nicht mit der Nation oder mit einem Land, sondern mit den Leuten, mit den Städten, mit denen du zu tun hast. Was ist denn dein Eindruck im Grunde von deiner Zeit aus Polen?
Ja, ist auch kompliziert. Also ich spreche perfekt Polnisch, weniger gut spreche ich Ukrainisch leider, aber verstehe alles und kann schon mich ganz gut ausdrücken in Ukrainisch. Aber Hauptsprache für mich trotzdem Russisch geblieben, obwohl wieder geboren wurde ich in eine jiddischsprachige Familie und erste drei Jahre habe ich nur Jiddisch gesprochen. Und ja, Polen, wir alle Länder in die Ecke haben ganz komplizierte Beziehungen miteinander und in Polen einerseits, ich bin sehr gern da gewesen und habe wirklich genossen, jede Stunde Zusammenarbeit mit Krzysztof Zanussi, bei dem ich als Assistent gearbeitet habe. Und gleichzeitig, es war ganz klar, dass es Land von sehr starkem Antisemitismus ist. Und auch gegen Zanussi, der eigentlich Pole mit weiter italienischer Wurzel ist, trotzdem sogar gegen ihn, und er ist total katholisch, also ich kann kaum noch katholischere Menschen in Polen als er, trotzdem gegen ihn wurde in katholischer Radio Maria gehetzt. Es ist so, sehr kompliziert und so auch in meine Gefühle zum Polen. Ich bin immer gern da, aber leider letzte zweimal musste ich nach Polen wegen Dreharbeiten für einen Film über Holocaust-Überlebende und wir waren natürlich in Krakow, der sehr liebe, weil wir haben da einige Monate gelebt mit meiner Familie, gewohnt mit meiner Familie und Tochter. Aber gleichzeitig, wir mussten da jeden Tag zum Auschwitz, zum Dreharbeiten fahren und ja, und jeder hat schon einen Film gesehen, wo auch Polen, die in Auschwitz, Oświęcim gelebt haben und haben so getan, als ob es nichts passiert oder sogar gern gesehen, wie die Juden wurden nach Auschwitz geschleppt. Unglaublich komplex. Dann dasselbe mit Ukraine oder Sibirien. Sibirien war am wenigsten antisemitischer Teil von Russland. Und in Tschernowitz, wo in meiner Kindheit wahrscheinlich, ich weiß nicht, 70% vielleicht nicht, aber 40% Juden war, trotzdem Antisemitismus auch auf die Straßen und mittlerweile auch gibt's ganz viel wieder Synagogen wurden geöffnet, aber gleichzeitig antisemitische Vorfälle ist unglaublich komplizierter Terrain.
Für mich ist diese Frage der jüdischen Identität in Deutschland ein Riesenthema. Wie siehst du denn, wenn du jetzt gerade über den Antisemitismus in Polen gesprochen hast, die aktuelle Entwicklung der Antisemitismus oder des Anti-Israelismus auch, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe auch, in Deutschland. Was nimmst du da wahr?
Ah ja, wieder unglaublich traurige Entwicklung. Und auch über diese ständige Mantras über man darf doch Israel kritisieren und da unter diesem Mantra würde doch ganz viel antisemitische Zeug untergejubelt. Das macht natürlich traurig. In sozialen Netzen zum Beispiel, das beste Beispiel, ich schreibe jede paar Wochen wieder, versuche ich jemandem anmelden in Facebook für antisemitische oder wirklich hardcore Aufrufe zum sowas wie Kill Jew oder Kill Israel anmelden. Ich habe es noch nie geschafft. Ich bekomme immer Antwort, dass es verstößt nicht gegen Regeln von Facebook. Und am Purim habe ich eine mittelalterliche Gravüre gepostet wo in die Purim sozusagen diese Aschachverrocks aufgehängt wird. Und ich wurde dann für 29 Tage gesperrt auf Facebook für gewalttätige Illustrationen.
Gut, aber das ist jetzt, da sind wir ja auch mitten in der Diskussion um deine Kunst auch, um deinen Filmen, also um deine, also sozusagen das, was du vermitteln möchtest. Also dieser Post ist ja sozusagen ein Teil deiner persönlichen politischen Haltung oder deiner kulturellen Orientierung. Aber was machst du tatsächlich als Filmer? Und du hast ja zuletzt auch in Israel gedreht. Mhm. Ich denke, man sollte ein bisschen besser wissen oder dich kennenlernen auch als Filmer. Das interessiert mich sehr.
Ja. Also ja, gerade drehen wir mit Peter Rippel und Mario Morales einen Film über Holocaust-Überlebende aus Frankfurt, F.A. Sepesche. Und wo in dem Film geht auch ganz viel um die Identitäten, was das bedeutet, auch jüdisch zu sein, etc. Davor habe ich einen Film gemacht, was auch ganz viel mit die Themen zu tun hat. Das ist der heißt The Story, der Erzähler nach Walter Benjamin, wo ich versuche zu untersuchen, was heißt heute Geschichtenerzähler zu sein. Und unter anderem sprechen wir mit Peter Eisenmann, der auch sagt, das muss man ganz aufmerksam sein in Beziehung zum Geschichten und wie Leute auf Geschichten reagieren. Und da nimmt er als Beispiel Goebbels und die ganze Nazi-Propaganda, die leider tatsächlich heutzutage unglaublich aktuell ist. Dasselbe in Russland. Die Millionen glauben, was Putin oder tun so, als die das glauben oder wollen das glauben, was Putin und Kreml sagt, und um die jetzt die total unglaubliche, unmögliche für mich Krieg zu unterstützen. Und diese Geschichten erzählen, also ich versuche das untersuchen, was heißt heute Geschichtenerzähler zu sein, aber gleichzeitig, wie man kritisch Geschichte zuhören muss und wie man auf jede Geschichte, was heute gezeigt und besonders emotionalisiert wird, wie soll man das analysieren zu können und ja, kritisch wahrnehmen.
Also für mich ist es immer so gewesen, dass ich einem blinden Glauben an die Geschichte immer sehr skeptisch gegenüberstehe, weil man kann natürlich aus der Geschichte alles Mögliche begründen. Also zu irgendwelchen Zeitpunkten in der Geschichte gab es in Europa immer irgendwelche Herren über irgendwelche Territorien. Und wenn man jetzt versuchen würde, die gesamte Geschichte rückabzuwickeln, dann würde man eben Europa in Schutt und Asche liegen. Ja. Von daher geht es eigentlich für mich immer darum, in der Gegenwart anzufangen und in die Zukunft zu schauen. Also die Geschichte ist Geschichte, man sollte sie kennen, aber man sollte keinen Bezugspunkt in der Geschichte suchen. Wenn ich jetzt mal schaue auf das, was du gerade beschrieben hast, also die aktuelle Situation in Deutschland, die aktuelle Situation in Russland, die aktuelle Situation eben auch in Israel, wo du jetzt kürzlich warst. Das sind ja, siehst du da irgendwelche Parallelen, also bei einer Rückwärtsentwicklung von Freiheit oder bei der Rückwärtsentwicklung von liberalem Denken? Glaubst du, dass sich das momentan zurückentwickelt oder wo sind wir gerade in der Entwicklung der Moderne?
Nein, also einerseits in politischem Grade, auch in Europa als in Israel, ganz viel reaktionäre Denken zurück ist und ganz viel Ressentiment hochkommen. Gleichzeitig aber, als Vater von 5 Kindern, ich sehe, wie die neue Generation, und unsere Kinder sind ganz unterschiedlich und haben unterschiedliche Interessen, aber trotzdem, ich sehe, wie anders sie denken. Und ich glaube es wirklich, also ich hoffe, das ist einzige Hoffnung, dass die neuen Generationen, die haben nichts zu tun mit diesem Ressentiment. Und die sind unglaublich, also die verbessern immer mich, also ich bin schon alte Generation sozusagen schon und auch von anderem Sozialisierung noch von sowjetischem, aber die sagen mir ganz oft, ah, Papa, du bist jetzt zu rassistisch oder du bist jetzt zu sexistisch, und ich finde es auch gut. Ich finde es gut, dass die so eine Art nicht Kontrolle, sondern so eine Art wie heißt das, Rückmeldung zu mir haben, und ich überlege dann auch, was sage ich tatsächlich, wieso habe ich überhaupt das gedacht oder wieso rede ich in diese Wörter und was bedeutet das auch für mich und für Situation. Also ich hoffe, dass wenn unsere Generation schon zur Rente geht, dann die nächste Generation viel besser wird, viel toleranter, viel mehr Liebe bringt auch. Und ich glaube, die ganze Rede auch für Ukraine ist natürlich jetzt sehr wichtig, patriotisch zu sein und zur Ukraine stehen. Und stehe ich auch jetzt zur Ukraine. Aber trotzdem, Patriotismus als Idee finde ich nicht gut, nicht wirklich gut. Und überhaupt dieser Staat und Patriotismus und die ganze diese Wörter, die das auch, wie Putin das liebt zu pflegen, zu sagen, dass es alles traditionelle Traditionen sind, aber das kommt alles aus frühestens aus 18. Jahrhundert. Bis 18. Jahrhundert, jeder war, wenn schon Patriot, dann Patriot von eigener Stadt, Dorf oder Feld, und das war's. Und das finde ich viel besser. In dem Sinne bin ich Patriot von Tschernowitz oder Tomsk oder jetzt von Sachsenhausen. Aber nicht von einem Land oder was immer.
Also da stimmen wir sehr überein. Also ich kann auch mit Nationalismus sehr wenig anfangen und fühle mich auch viel mehr als, wie gesagt, wir wohnen ja hier im selben Stadtteil in Frankfurt, viel mehr als Sachsenhäuser, denn als Deutscher in dem Sinne oder wenn dann als Europäer.
Ja.
Und ich denke, dass diese Idee des Europäischen, also die europäische Idee natürlich wahnsinnig viel wichtiger ist. Das sehe ich auch bei meinen Töchtern, die ganz wenig anfangen können mit dem Thema sozusagen dieser Nation, des Patriotismus. Allein der Begriff Patriotismus ist ja schon total verrückt, weil da so eine Vateridee drin steckt.
Ja, ja, genau.
So als halt der Staat irgendwie unser Vater, den Begriff gibt's ja auch, der Vaterstaat, also völliger also eine Anmaßung einer riesigen Behörde, Vater der Menschen sein zu wollen. Und da bin ich völlig deiner Meinung, und ich glaube, dass das auch mit einer der Gründe für diesen neuen Konflikt ist, dass dieser Patriotismusbegriff oder der Nationenbegriff so wichtig ist. Und ich glaube aber, das ist jetzt meine Interpretation, dass das eigentlich so eine Art Untergang signalisiert, dass die Nation eigentlich zum Glück, würde ich sagen, untergeht und deshalb diese furchtbaren Kämpfe jetzt stattfinden. Wie siehst du das denn?
Ja, absolut, absolut. Was auch die andere Thema ist ein bisschen, dass ich bin etwa enttäuscht gleichzeitig, aber in Kultur und die Rolle von Kultur heute. Weil ich kenne dich auch schon einige Jahre und du hast eine riesige Bibliothek. Ich liebe auch Bücher, lese auch Bücher gern. Von Gedichte bis, keine Ahnung, Ausstellungskataloge sogar lese ich gern. Aber und in Russland, das war immer, ich habe es immer mindestens gedacht, dass Russland ist ein Land von Büchern und alle lesen Bücher, Dostoevsky, Tolstoi etc. bis heutige Wladimir Sorokin, was immer. Und es wird immer eine riesige Menge Bücher verkauft und gelesen. Aber trotzdem, das, wie ich jetzt sehe, es hat leider sehr wenig in Menschen geändert.
Ja, ich glaube, das Lesen an und für sich ist noch kein Weg zu einem offeneren Denken. Wobei wir hatten ja immer gehofft, dass also mit Bildung eben auch ein liberaleres Denken zustande kommt. Und Bildung kann aber auch total missbraucht werden. Also wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet in Russland, das ist zumindest das, was ich weiß, wird eben immer stärker ideologisiert.
Ja, ja, ja.
Wann warst du denn zum letzten Mal in Russland gewesen?
In Russland war ich vor schon 4 Jahren. Wir haben da einen Film gedreht. In Sibirien, in Novosibirsk. Das sogar vor 4 Jahren hätte ich nie gedacht, dass es so weit kommt, weil wir haben einen Film gedreht, was ich jetzt zu Ende schneide, über einen amerikanischen Fotograf, der in Zeiten von Kaltem Krieg war in Sibirien, und er hat Porträt von normalen russischen Menschen gemacht. Ja. Und das Buch heißt The Russians, und das war sogar von Dumont verlegt, erst von deutschem Verlag, und wurde in 80er Jahren total Hit, weil es war das erste Mal in Europa oder im Westen allgemein, die Gesichter von normalen sozusagen Russen, keine Kosmonauten oder Parteimenschen, sondern ganz normale Novosibirsk-Bewohner gezeigt. Das war unglaublich. Und wir haben von diesen Menschen, wir haben dann fast 20 Leute gefunden, 40 Jahre später, und mit derselben Fotograf wieder nach Sibirien gefahren. Und er hat mit den Leuten geredet. Wie sie sehen, diese 40 Jahre, wie war damals Kalter Krieg, und dann in 2018 war schon Gefühl, dass Kalter Krieg fast zurück ist. Und alle Menschen haben sich geäußert in ganz positive Art und Weise. Alle haben gesagt, dass die freuen sich, dass Kalter Krieg vorbei ist. Alle freuen sich über Freundschaft mit Amerika etc. Und das ist für mich unerklärlich, unglaublich. Wie konnte es heute so weit kommen, dass die Russland Ukraine angreift?
Wenn wir jetzt, meine, dieser Krieg oder dieser ganze Nationalismus, dieser Patriotismus, der lenkt ja im Grunde ab von den für uns wirklich interessanten Themen, nämlich kulturellen Themen.
Ja.
Und ich glaube, dass wir hier eben auch gerade vom DDcast aus darüber reden sollten, uns nicht so sehr ablenken lassen sollten, weil wir können da ohnehin nichts direkt unternehmen. Also ich werde nicht in die Ukraine gehen und dort mit einem Gewehr auf Russen schießen. Mhm. Aber ich möchte gerne die ganzen Thematiken hochhalten. Ich will, dass wir darüber reden, über das, was wirklich wichtig ist, was für uns wichtig ist. Wenn ich dich jetzt mal frage, was ist denn für dich jetzt von dem unabhängigen Film, den du dort beobachtest, der momentan unter schwierigsten Bedingungen entsteht oder gar nicht entsteht. Was ist denn in den letzten Jahren für dich der wichtigste Autorin oder Autor gewesen, wichtigste Regisseurin, Regisseur, damit wir diese Namen hier auch mal ins Zentrum reinholen und nicht uns eben komplett einmüllen lassen mit dieser Kriegsrhetorik?
Also es gibt ganz viele junge Leute, ich habe es leider die Namen nicht im Kopf, aber es gibt sehr unglaublich gute neue Filmschule für Dokumentarfilm von Marina Rasbeschkina in Russland. Und von da kommt die ganze Plejade von sehr guten Filmemachern, mit scharfer Beobachtung, bereit für Risiko, aber auch mit Liebe für ihre Figuren, für die Helden. Weil ich finde es ganz gut in Russisch, dass wir benutzen, in Russisch, das wahrscheinlich kalkiert von Französisch, dass wir benutzen für die Hauptfiguren Film, man sagt Held. Ja. Und Helden von Marina Rasbeschkinas Studenten sind ganz oft Leute, die auf die Straße leben oder so wirklich ganz marginelle Figuren. Aber trotzdem, man hat tatsächlich Gefühl, dass für die Filmemacherinnen, und da ist ganz viel Frauen auch aus Marina Rasbeschkinas Schule gekommen, Regisseurinnen, dass für sie, die sind Helden. Egal, ob es eine Mädchen, die im Busch mit Alkoholikerin Mutter wohnt oder Chirurg, der Kardiochirurg, der in sehr schweren Bedingungen trotzdem Leuten Leben rettet, die sind alle gleich Helden. Und das finde ich in dieser neuen Welle von russischen Dokumentarfilmen ganz gut. Und gleichzeitig in Ukraine gibt es auch jetzt neue Filme, über zum Beispiel der Film, der gerade, glaube ich, in Kopenhagen läuft, ein Dokumentarfilmfestival, das über Romas in Ukraine, was auch ganz wichtig ist. Oder ich finde, ich kann das auch wirklich nicht glauben, ich habe heute wieder das Artikel darüber gelesen, über Sergei Loznitsa, der wahrscheinlich interessanteste, beste Dokumentarfilmemacher aus Ukraine heute ist, aber und er hat schon zwei Tage nach dem Kriegsanfang aus der Europäischen Filmakademie ausgetreten, weil nach seiner Meinung die Europäische Filmakademie nicht deutlich genug gegen den Krieg ausgesagt hat. Aber vor ein paar Tagen wurde er auch aus der ukrainischen Filmakademie rausgeschmissen, weil er plädierte dafür, dass die russischen Filmemacher werden, von Filmfestivalen etc. rausgeschmissen sozusagen.
Ja, das ist ja genau.
Und er
der
sagt,
Punkt,
dass man muss differenziert hier reinkommen. Die Dokumentarfilmemacher, besonders in Russland, arbeiten sowieso unter schweren Bedingungen. Die 99% drehen Filme auf privates Geld oder überhaupt ohne Geld oder wieder mit Geld aus Westen und bekommen keine staatliche Finanzierung. Und ich finde es auch nicht wegen mich, weil ich russischer Pass besitze, sondern für die wirklich Leute, die letzte 20 Jahre gegen Putin da gearbeitet haben.
Du hast Sergej Jasnitsa genannt, der jetzt genau in diese Mühlen dieser nationalen Konflikte da reingerät. Daran sieht man ja, wie absurd eben auch diese Zuweisung von Nation ist. Ja. Also wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass dieser ganze Nationenbegriff schon ein riesiges Problem ist.
Ja.
Also für mich ist es so, dass damit, wenn man eben sagen, wir würden jetzt einfach mal die Nationen abschaffen, da werden wir plötzlich eben in einer ganz anderen Situation. Und die Nationen sind hier in dem Fall wirklich einer der Gründe dieses furchtbaren Elends, was da produziert wird. Und die Nationen sind das Argument von solchen Autokraten wie Putin. Und deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns lieber von dem Begriff der Nation.
Ja, ja.
Also ich habe aber noch eine Frage. Können denn diese demokratisch orientierten Menschen oder diese Menschen, die die Liebe zu den Menschen haben, das hast du vorhin mehrfach genannt, den Begriff, können die Menschen, die die Menschen lieben, können die irgendwas verändern an der aktuellen Situation?
Das bezweifle ich leider. Und also ich bin der Meinung und ich sage, dass alle Freunde, die in Russland gerade sind, dass die müssen einfach weg. Ich glaube leider nicht, dass man kann jetzt in heutiger Situation etwas ändern.
Puh.
Ja.
Ja, gut, Mann,
es gibt Momente, wann es schon zu spät ist. Ich weiß nicht. Es wird niemand heutzutage auch Thomas Mann Vorwürfe machen oder Kurt Schwitters, dass die ausgereist sind. Und es ist bestimmt schwierig und das bestimmt wirkt Schuldgefühle gegenüber Ukraine, gegenüber eigenem Land, gegenüber Freunden etc. Aber ich glaube, das Einzige, was kann man jetzt machen, ist ausreisen und versuchen, hier etwas zu unternehmen. Was immer, ukrainische Flüchtlinge zu helfen oder was immer. Ich habe mit ein paar Freunden geredet, mit denen ich zusammen da Medizin studiert habe. Die fragen mich, ob falls die ausreisen, ob die konnten irgendwo als Volunteure arbeiten, einfach ukrainische Flüchtlinge zu helfen. Obwohl die sind auch dann selbst Flüchtlinge werden. Aber die Frage ist wirklich, ob können sie hier irgendwie helfen?
Also wir bieten ja auch als Deutscher Designer Club ja auch Atelierfläche oder Studiofläche für ukrainische Flüchtlinge, die irgendwie aus den gestalternden Berufen kommen. Also wenn jemand das hört, also wir können dann eben auch sowas vermitteln. Das ist jetzt noch nicht die Fluchthilfe, wobei das sicher ein ganz wichtiges praktisches Thema ist, das Fliehen helfen, aber eben hier ankommen können oder überhaupt hier irgendetwas tun können als Kreativer, weil man die Geräte zur Verfügung hat, weil man einen Ort hat, ein Dach über dem Kopf. Da können wir eben auch als Organisation etwas dazu tun. Wir möchten das auch ausdrücklich anbieten.
Ja, das ist sehr wichtig. Auch allein dieses Gefühl und Wissen, dass es gibt hier ganz viele Leute, ganz viele Organisationen, egal in welchem Bereich, von Mediziner bis zum Designer. Allein daran zu denken, dass die Leute ist zu Hilfe bereit, ist schon große Unterstützung für Leute in Ukraine. Und auch meine Freunde, oder ich habe schon zum Glück die nächste Familienmitglieder alle in Deutschland oder Amerika oder in Israel. Aber so weite Verwandte habe ich immer noch in Ukraine. Und das natürlich schmerzt total. Ich wache jeden Morgen und gucke um 5 Uhr morgens Nachrichten, um zu wissen, dass was da passiert, und freue mich, obwohl es auch mit Schuldgefühl verbundene Freude ist, dass in Tschernowitz noch keine Bomben fällen oder noch nicht geschossen wird, weil schon weite Verwandte von mir da in Verteidigungsbrigaden angeschrieben sind, etc. Und ich denke jeden Tag, oh Gott, um Gottes Willen, da was noch.
Die Frage, die man sich ja immer stellt, also wie kann eben in Putins Russland so ein Spruch irgendwie existieren, dass die Ukraine entnazifiziert werden soll, wenn der ukrainische Präsident Jude ist? Also das ist so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da wurde es mir richtig schlecht, muss ich sagen.
Ja, klar, ist total absurd. Und da wird leider auch ausgenutzt, wie in Russland eigentlich, gibt es schon kleine, aber trotzdem existierende Prozent von Hardcore-rechten Nationalisten, so wie in Deutschland, wie überall in Europa, gibt es genug Idioten, die immer in dasselbe Falle fällen. Und in Russland wird das ausgenutzt, aber trotzdem, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe nicht, wie Putin konnte es an die Mehrheit verkaufen, diese Idee, diese total absurde, sinnlose Idee, und die Leute, aber es scheint, die Leute wollten es. die Menschen, ganz viele tatsächlich wollten es glauben. Und in meiner Muttergeneration, ich habe es mit meiner Mutter geredet, sie hat ganz viele Freunde angerufen, besorgt. Auch in Russland, einige die Leute, die mit Hochschulabschluss mit dieser zusammen in der Universität gearbeitet hat oder in Fernseher, die glauben einfach das.
Wir hatten ja eigentlich auch vor, mit der ukrainischen Designerin und Filmemacherin Olga Petrova zu reden. Und sie hat uns gesagt, dass sie muss sich um ihre Eltern kümmern, die sind zu ihr geflohen, dass sie einfach die Kraft nicht hat, also jetzt da eben mit uns zu reden, obwohl sie es ja sehr gerne machen würde und wir eben auch gerne da noch eine Position gehört hätten, weil sie hat ja auch diesen unglaublich schönen Film Ukraine Road Movie 2014 gedreht, wo es um die Tanzszene in der Ukraine geht. Dieses wunderbare Land, das voller Musik ist auch.
Ja, ja.
Und das ist aber genau so ein Punkt. Also die ist dann so ausgepowert jetzt eben durch diese Situation, dass sie sagt, da kann ich jetzt nichts machen. Dieses Zermürben, das ist, glaube ich, eine der großen Tricks, also von dem Regime in Russland, die Leute einfach so zu zermürben, dass sie nicht mehr weiter können, also sowohl die Leute im eigenen Land auch, als auch die Leute in den Ländern, die sie angreifen. Du kennst ja auch andere Länder, die in dem Konflikt irgendwie so, also Georgien zum Beispiel. Mhm. Du hattest auch gesagt, du hast mit jemandem gesprochen, der in Georgien ist. Was ist denn dort los? Ich meine, wir reden jetzt nicht nur über diesen Angriff auf die Ukraine, sondern wir reden auf einen Frontalangriff auf viele Nachbarländer. Das ist ja ganz eindeutig, dass es darüber hinausgeht.
Ja. Also bei letzter Demo für Ukraine, ich habe also meine zwei gute Freunde getroffen, beide sind Musiker. Ein Michael ist von Odessa aus Ukraine und andere Wachtank ist aus Georgien. Und die haben mir gesagt, die haben Vortag abends getroffen, Flasche Wein getrunken und beide geweint haben für ihr Land und für diese Unmächtigkeit-Gefühl. Dass die Georgien genauso, also weniger, also mehr als jetzt Ukraine, aber in total an sich selbst gestellt wurde in 2008. Und ich habe es damals auch mit einigen russischen Freunden diskutiert und danach, wir haben auch versucht, hier zu protestieren oder aufrufen, dass Europa mehr, etwas mehr unternehmen konnte im Schutz von Georgien. Ich glaube immer noch, dass die ganze konnte noch verhindert, damals noch verhindert sein.
Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, wo das hinführen kann. Ich hatte ja eben auf Anregung von Judith Block, die wir auch im Programm haben werden zum Thema Zukunftsforschung, die hat damals vor 2015 den Kontakt hergestellt zu dem syrischen journalistischen Fotografen Hossam Kattan. Der war in Aleppo von einem Heckenschützen in den Bauch geschossen worden und dann von Journalisten ohne Grenzen nach Deutschland geschmuggelt. Mhm. Und wir haben ihn eben an die HFG holen können, wo er eine Zeit lang auch gearbeitet hat. Der ist jetzt in Deutschland auch. Und der hat mir damals eben sehr ausdrücklich geschildert, wie die Bombardements auf Aleppo abgelaufen sind. Und das ist für mich so ein totaler Flashback auf das, was in Mariupol momentan passiert. Ja, ja, ja. Das ist exakt genau dasselbe.
Ja, ja.
Und
das, soweit ich weiß, ist tatsächlich sogar der Kommandeur von russischer Einheit, der gerade in Mariupol ist, ist dasselbe Person, was in Aleppo war. Dasselbe Mann.
Ja. Hard stuff. Also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt irgendwie abbinden, also sozusagen wie aus dem Gespräch wieder rauskommen, weil eigentlich würde ich das Gespräch jetzt im Grunde stundenlang weiterführen mögen. Einen Punkt nochmal zurück zum Anfang, zu dem filmischen Blick. Mhm. Wenn du jetzt versuchen würdest, über diese Situation, diese gesamte historische Situation, über die wir reden, einen Film zu machen, was wäre denn der Kern dieses Films? Also was wäre das Zentrum dieses Films über die Situation jetzt im März 2022?
Ich hatte eine Idee seit langem schon und das wäre jetzt ganz passend. Ich wollte von Alexandria in Griechenland bis zum Klaipeda in Baltikum fahren. Es gibt so eine Autobahn, ich habe es vergessen jetzt, ich glaube das ist 66 oder was, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf. Die Autobahn geht über die Gebiete, die letzte 300-400 Jahre ständig von einem Land zum anderen gewechselt haben. Ja, und es fährt so Griechenland über die Territorien, wo manchmal Griechisch, manchmal Türkisch war. Und dann kommt in Rumänien, wo es wieder, oder Bulgarien, wo es wieder manchmal Türkisch war, manchmal Griechisch. Dann Tschernowitz, wo wieder Österreich, Rumänien, Ukraine war. Und dann kommt Weißrussland und dann kommt Litauen, wo immer ständig letzte 300 Jahre tatsächlich die Macht hin und her wurde geschoben. Und deswegen, aber andere Seite von dieser Leiden von Menschen da ist, dass die Leute sind unglaublich tolerant. Jeder spricht mindestens 2-3 Sprachen. Meine Oma hat mit starkem Akzent wahrscheinlich, so wie jetzt, Deutsch gesprochen, aber gleichzeitig Jiddisch, Rumänisch, Russisch und Ukrainisch gesprochen und konnte einfach auf dem Markt die Sprache umschalten. Wir haben da um 4 Uhr morgens mit Oma zum Markt gegangen und Oma kann mit jedem eine andere Sprache sprechen. Und genau dasselbe in Weißrussland oder in diese Teile von Bulgarien, wo ganz viele immer noch Türkisch sprechen. Und es gibt so Abstammungen von Türkisch, also Ethnien. Und ja, ich würde gern diese Reise machen und Film über Menschen da in dieser Region.
Das finde ich ein wunderschönes Projekt. Wir hatten ja mit Chantel, dessen Familie ja auch aus der
Ukraine
genau. kommt, auch darüber gesprochen, also welche Rolle die Musik Verbindung genau. dieser Kulturen spielt. Und er hat
ich muss dann Chantel fragen, ob er das Musik macht für seine
der macht die Musik
für seine Reise. Das wird perfekt passen.
Ich glaube schon, dass du mit ihm da gut ins Gespräch kommen kannst. Also ich möchte jetzt aber eben auch trotz allem, also trotz dieser dramatischen Situation, in der wir uns gerade befinden, oder gerade deshalb diese Abschlussfrage stellen, die wir hier im DDcast eigentlich immer stellen, nämlich diese pauschale und allgemeine Frage, was ist gut? Was ist gut?
Ja, also man muss immer vor sich ein Mensch, ein Held sehen. Und man muss so mit jedem aus einzigem Grund handeln, nur aus Liebe. Ich glaube, das Einzige, ich verstehe schon ganz viele, also verstehe nicht, aber ich sehe, dass ganz viele Ressentiment, Hass, egal Russen gegen Ukraine oder Ukraine gegen Russland oder was immer, aber trotzdem, ich glaube, die einzige Lösung ist, dass man immer vor sich einen Mensch sieht und aus Liebe handelt. Sonst, glaube ich, haben wir keine Chance.
Ja, das ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich würde auch noch ergänzen, glaube ich, wenn man einfach die Nationen alle abschafft,
ja, das auch.
Wird es auch leichter.
Total sinnloser Begriff heutzutage. Muss wirken.
Ja gut, vielen herzlichen Dank, Anatoli.
Danke euch für die Einladung.
Ja, das ist ganz selbstverständlich. Also ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
Ja.
Mach's gut.
Ja. Ciao, ciao.
Das war Georg im Gespräch mit Anatoli Skatschkow, der uns bei aller Trauer und Verzweiflung doch auch Hoffnung geben kann. Hoffnung auf die Begegnung zwischen Menschen, Begegnungen jenseits von Grenzen und Nationen. Seine Hoffnung ist der Sieg der Liebe über den Hass. Anatoli macht klar, dass nicht die Völker in den staatlichen Grenzen, sondern die Menschen zählen. Egal woher sie kommen, jede und jeder Einzelne zählt. Jeder ist ein Held, wie der Filmemacher Anatoli sagt, dem wir mit Liebe begegnen müssen. Wie ein Filmheld mit all seinen Stärken und Schwächen. Nächste Woche sprechen wir mit der Designerin Judith Block vom Zukunftsinstitut über Futurologie und Prognostik, einer wichtigen Disziplin, wenn es darum geht, unser Handeln in der Gegenwart besser und vor allem bewusster auf zukünftige Szenarien einzustellen. Wir sehen ja mit eigenen Augen, dass Dinge passieren, die man sich vor ein paar Wochen oder vor Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte. Vielleicht hätte man sie aber doch wissen können. Vielleicht hätte man sein Handeln danach orientieren können und vielleicht hätte man dadurch schlimme Entwicklungen vermeiden können. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der kommenden Sendung. Bis dahin alles Gute und bleibt vor allem gesund, eure DDcast-Redaktion.